SWR 2 Wissen.
Berlin-Neukölln, Richardstraße. Zwischen fast dörflichen alten Häusern liegt der philosophische Comeniusgarten. Wer hinein will, drückt auf einen silbernen Knopf am Holzzaun.
So, und damit kann man jetzt wirklich in den Garten kommen.
Gärten und Philosophie. Orte der Lebenskunst. Eine Sendung von Matthias Kussmann.
Der Comeniusgarten umfasst rund 7000 Quadratmeter und ist von mittags bis abends geöffnet. Leute aus dem Viertel entspannen zwischen duftenden Blumenwiesen, einem Bachlauf, Büschen und Bäumen. Eine Frau ist mit dem Fahrrad gekommen.
Ja, ich finde den Park vor allem toll, weil das so eine städtische Ruheoase ist. Man kommt hier rein und man hat sofort eine ganz andere Stimmung und eine ganz andere Atmosphäre. Und das finde ich ziemlich gut gelungen.
Doch der Garten dient nicht nur der Entspannung. Er ist, wie schon die Philosophengärten der Antike, ein Ort der Lebenskunst. Seit damals gibt es eine Verbindung von Gärten und Philosophie. Der Wissenschaftshistoriker Henning Fierk hat den Berliner Comeniusgarten konzipiert, 1992 eröffnet und lange geleitet. Im Deutschlandradio erklärte er, dass der Garten auf Gedanken des tschechischen Philosophen und Pädagogen Johann Amos Comenius zurückgehe.
Comenius, der ist Klassiker der Pädagogik. Hat gelebt von 1592 bis 1670, also während des Dreißigjährigen Krieges. Und hat Schule verstanden als Reform der Gesellschaft. Und der Garten ist eine wissenschaftshistorische Rekonstruktion des Denkens von Comenius.
Die verschiedenen Bereiche rechts und links des Weges stehen für die Lebensstationen des Menschen und regen zum Nachdenken an. Über Natur, das Werden und Vergehen, das Leben und seine Endlichkeit. Und Kinder können im Garten, begleitet von Wissenschaftlern, in und von der Natur lernen. Comenius sah Kinder als eigenständige Persönlichkeiten, was zu seiner Zeit neu war. Schule hieß für ihn nicht, Kindern Wissen einzutrichtern, sondern mit ihnen zu sprechen, sie ernst zu nehmen, gemeinsam Erfahrungen zu machen und sich darüber auszutauschen.
Es geht nicht darum, das Wissen abzuliefern, sondern das Fragen zu erlauben,
erklärt Franziska Oehme, Mitarbeiterin des Gartens. Wissen könne man nur, was man mit allen Sinnen erfasst habe, schrieb Comenius.
Die Menschen müssen so viel wie möglich ihre Weisheit nicht aus Büchern schöpfen, sondern aus Himmel und Erde, aus Eichen und Buchen. Das heißt, sie müssen die Dinge selbst kennen und erforschen und nicht nur fremde Beobachtungen und Zeugnisse darüber. Denn wenn ich nur einmal Zucker gekostet, einmal ein Kamel gesehen, einmal den Gesang einer Nachtigall gehört habe, so haftet all das fest in meinem Gedächtnis und kann mir nicht wieder entfallen.
Vor allem das Sehen war Comenius wichtig. Neben dem Garteneingang gibt es ein dreieckiges Plateau, genannt das Auge Gottes. Am linken Eck steht ein Teleskop, am rechten ein Mikroskop.
Jetzt kommen wir zum dritten Instrument, was hier in diesem Dreieck an der letzten Ecke steht. Was ist hier?
Das ist ein Spiegel.
Genau, was sehen Sie, wenn Sie über den Spiegel weggucken?
Eine Hausfassade.
Genau, was sehen Sie, wenn Sie in den Spiegel gucken?
Mich selbst.
Genau, was Sie sonst eben nicht sehen, wenn Sie ohne Spiegel schauen. Da sehen Sie nur, was sozusagen vor sich ist. Also im Prinzip nicht nur drei Instrumente, die zu Zeiten von Comenius, also das Sehen, beflügelt haben, ermöglicht haben, sondern eigentlich auch das gedankliche Bild für das Sehen als Verstehen.
Mit dem Teleskop blickt man in die Weite und erkennt Zusammenhänge. Im Mikroskop sieht man Details. Und der Spiegel zeigt,
was man selbst nicht sieht, also das andere. Und wenn man das alles drei sieht, na ja, dann hat man wahrscheinlich wirklich das Paradies. Also deshalb auch vielleicht das Auge Gottes.
Als der Comeniusgarten 1992 eröffnet wurde, galt der Kiez um die Richardstraße noch als Problemviertel. Viele Migranten, hohe Kriminalität, Jugendgangs. Henning Fierk und seine Mitarbeiter setzten sich von Anfang an für Toleranz und ein friedliches Zusammenleben verschiedener Religionen und Nationalitäten ein. Comenius schrieb:
Das Gespräch ist die Basis des Friedens.
Tatsächlich lernten manche Jugendliche aus Straßengangs hier Respekt vor Mensch und Natur, halfen sogar im Garten mit und schworen der Gewalt ab. Im Comenius-Garten führen Wissenschaftler mit Kindern Alltagsexperimente durch oder befragen sie zu abstrakten Themen wie Nichts oder Zeit.
Wir haben zum Beispiel zur Zeit Fragen gestellt, wie die Zukunft aussehen kann oder ob man die sehen kann, die Zukunft. Das waren Fragen. Oder wie lange etwas dauert oder was Dauer ist zum Beispiel.
Auf die Frage, ob es in der Nacht Zeit gäbe, antwortete ein Kind mit Nein. Ein anderes sagte, außer oben bei den Sternen.
Und wir verknüpfen das dann mit ähnlichen Gedanken oder Gedankenbildern, die wir in den alten Texten finden.
Etwa in der antiken Naturphilosophie. Mehrere Jahrhunderte vor unserer Zeitrechnung war es kaum möglich, exakte Messungen vorzunehmen. Es wurde viel spekuliert. Die frühen philosophischen Gedanken korrespondieren manchmal erstaunlich mit denen der Kinder. Mitarbeiter des Comenius-Gartens sammeln deren Aussagen und archivieren ihre Zeichnungen und Bastelarbeiten zu Themen wie Nichts oder Licht. Zusammen mit dem Berliner Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte forschen und publizieren sie zum Thema Kinderwissen. An einer Backsteinmauer im Garten hängen Tafeln, auf denen Kinder und frühes Philosophenwissen zusammenfinden. Ein junger Mann ist davor stehen geblieben.
Ich finde es sehr spannend, mich hier mit den einzelnen Themen zu beschäftigen. Ich finde zum Beispiel mal Aristoteles oder Plato oder da vorne Leibniz zu lesen mit kleinen Zitaten. Ich habe selber Philosophie studiert, entsprechend ist das natürlich immer nett, wenn man dann mal die Helden seines Studiums hört, sieht oder liest.
In einer hochindustrialisierten Welt, die von Digitalisierung und Klimawandel geprägt ist, besinnen sich viele Menschen auf den Garten. Urban Gardening bringt Natur in die Städte. Selbstversorger ernähren sich von eigenem Obst und Gemüse. Und Schrebergärten sind nicht mehr spießig, sondern gerade bei jungen Leuten in. Der Philosoph Thomas Schmaus von der Alanus-Hochschule Alfter bei Bonn unterscheidet drei Formen dieses neuen Gärtnerns. Das klassische Urban Gardening entstand in den 1970er Jahren in New York und ist heute in vielen westlichen Städten verbreitet.
Also Gemeinschaftsgärten zu bilden, interkulturelle Gärten spielen eine wichtige Rolle. Da würde ich sagen, sind die Motive zum einen in der Selbstversorgung, vielleicht auch aus einer puren Not heraus, aber auch eben in der Suche, wieder die Natur sich anzueignen oder sich der Natur zu nähern, aber in der Stadt alte Gartentechniken oder Gartentechniken anderer Kulturen wieder zu beleben. Es geht um gegenseitige Wertschätzung, dort wo auch eine Theorie dahinter steht, was ja gerade, sage ich mal, in Berlin oder in alternativen Szenen dann auch immer wieder geschieht, wird der urbane Garten auch als herrschaftsfreier Raum hochstilisiert.
Die Menschen flüchten nicht aus betonierten Städten in die Natur, sondern versuchen diese in die Städte zurückzuholen.
Die Grenzen zwischen Zier- und Nutzgarten aufzulösen, überhaupt zwischen Garten und Stadt. Die Lust am Experimentieren, am Ausprobieren, auch am Dilettantismus. Gerade eben nicht effektiv und instrumentell zu denken. Und dann durchaus eben auch eine Skepsis gegenüber dem Systematischen und dem Planerischen, die da oft zum Vorschein kommt.
Eine kämpferische Variante ist das Guerilla-Gardening.
Da wird auf den zivilen Ungehorsam verwiesen als Motiv. Was passiert da? Also da werden zum Beispiel Samenbomben geworfen auf Grünstreifen. Da wird versucht, eben aktivistisch gegen die Ökonomisierung der Stadt vorzugehen, ja, sich eben Brachflächen zurückzuholen, zu partizipieren, aber auch die Stadt im Sinne einer sozialen Plastik zu gestalten.
Oder man denkt gleich eine ganze Stadt als Garten, wie gerade im rheinland-pfälzischen Andernach.
die ganze Stadt wird zu einem Garten verwandelt. Alle Flächen, die sonst vielleicht mit irgendwelchen Rabatten belegt sind, ne, die pflegeleicht sind auf Verkehrsinseln, die werden eben in Nutz- und Ziergärten umgewandelt. Möglichst viele Bürgerinnen und Bürger werden beteiligt. Es werden Arbeitslose aktiviert. Also das ist dann tatsächlich ein städteplanerisches Konzept.
Derzeit ist oft vom Anthropozän die Rede. Einem Zeitalter, in dem der Mensch zunehmend Natur und eigene Lebensbedingungen zerstört, mit dramatischen Folgen wie dem Klimawandel. Gerade da können Gärten eine große Rolle spielen.
Für Gärten konstitutiv ist, dass der Mensch da seine Finger mit drin hat. Aber eben nicht die schlimmen Finger, sondern die grünen Daumen, wenn man so will. Hier ist ein Menschsein gefragt, das sich auf eine andere Art und Weise verhalten kann und soll. Also der Garten als Begegnungsraum, als Erfahrungsraum kann einen dazu animieren, die Aufgabe des Lebens auch eben in ihrem Gabencharakter wieder zu entdecken. Da wird uns was gegeben, aber wir sind auch eben aufgerufen, was daraus zu machen.
Thomas Schmaus, der schon lange über Gärten nachdenkt, hat auch einen persönlichen Bezug zu dem Thema.
Vor allem bedeutet Garten für mich Heimat. Ich bin auf dem Bauernhof aufgewachsen. Und wir hatten einen sehr üppigen Bauerngarten, in dem ich auch gerne war und auch gearbeitet habe und tatsächlich eben auch die Hände in der Erde hatte. Und also ein Erlebnis, das sehr stark zum Ausdruck bringt, was Garten für mich heißt, ist, eine noch von der Sonne verwöhnte Tomate zu pflücken und da hineinzubeißen und zu spüren, ja, dass das eine ganz andere Art des Essens und des Verbundenseins ist, als wenn sie auf dem Tisch liegt und sei es dann eben auch nur eine Viertelstunde später schon auf dem Tisch.
Der erste philosophische Garten entstand um 387 vor unserer Zeitrechnung in Athen und ist bis heute berühmt. Der Philosoph Matthias C. Müller.
Der Garten von Platon war eigentlich ein offenes Gelände von einer Mauer umgeben, in welchem eine Gemeinschaft lebte, also zugleich forschte, lebte, gemeinsam Speisen zu sich nahm und miteinander versucht hat, die ewigen Fragen für sich selbst zu beantworten.
Im Garten gab es Olivenbäume, dazu sonnige und schattige Plätze. Man konnte gehen oder ruhen, nachdenken und vor allem das Gespräch suchen.
Es ist nordwestlich vom Stadtzentrum gewesen, am Rande der Stadt und einige Stadionlängen von der Agora entfernt, also vom Gewusel der Gassen und von den Schreien der Marktbeschicker, an einem Ort der Abgeschiedenheit, der Ruhe, wo eben das konzentrierte Gespräch möglich war.
Platon verglich den Menschen mit einer Pflanze.
Platon ist der Ansicht, dass die heranwachsende Pflanze eben dorthin geleitet werden sollte, wo sie selbst wahre Erkenntnis gewinnen kann.
In seinem Dialog Phaidros vergleicht Platon den Philosophen mit einem Gärtner oder Landmann, der im Gespräch wahre, vernünftige Gedanken sät, der
eine geeignete Seele nimmt und mit Einsicht Reden pflanzt und sät, die einen Samen enthalten, aus dem in anderen Seelen wieder andere Reden erwachsen.
Daran knüpft Matthias C. Müller mit einem Projekt an, das er der philosophische Garten nennt. In Stuttgart und Berlin trifft er sich mit interessierten Menschen zum Gespräch. Damit erfüllt sich der ehemalige Lehrbeauftragte seinen Traum einer idealen Universität.
Die ideale Universität ist für mich eine, in der es erstens keine Zugangsbeschränkungen gibt und zweitens eine Universität, in der tatsächlich leidenschaftlich am Text gearbeitet wird. Leidenschaftlich ein Text auch wirklich gelesen wird. Und das war etwas, was ich an der Universität immer vermisst habe. Und deswegen lese ich im Philosophischen Garten tatsächlich die Klassiker der Philosophie Satz für Satz. So langsam wie möglich und so schnell wie nötig und immer verbunden im Übrigen mit einem kleinen Glas Wein.
In Platons Garten gab es ebenfalls Wein, aber auch Zugangsbeschränkungen. Thomas Schmaus.
Man könnte sagen, eine Erkenntniselite, die sich dort getroffen hat und die über einen langen Bildungsweg hingeführt wurde zu Erkenntnis und Wissen. Ideal war von Platon, dass danach diese wissenden Philosophen den Stadtstaat, die Polis, regieren, also dann in die Politik gehen.
Daraus entstand später Platons Akademie, die rund 900 Jahre existierte und unzählige Denker hervorbrachte. Um 306 vor Christus kam Epikur nach Athen und gründete den zweiten berühmten philosophischen Garten, wo er auch Obst und Gemüse anbaute.
Er hat sich diesen Garten privat gekauft und dort eigentlich seine Philosophie als Lebensweise praktiziert. Es gibt von ihm unter den vielen bekannten Sprüchen einen, der heißt »Lebe im Verborgenen«. Bei Epikur ging es gerade darum, sich eben nicht in der Politik zu engagieren. Warum? Weil das für Sorgen, für Nöte, für Gewalt, für Verwirrung sorgt. Und das Ideal ist ein glückliches Leben im Sinne eines zufriedenen, lustvollen Lebens. Allerdings, das ist ein großer Irrtum, der immer wieder auftaucht bei Epikur, ist das keine orgiastische Lust, sondern man würde heute vielleicht eher sagen, so ein Wohlbefinden, ein Zufriedensein.
Brot und Wasser bereiten die höchste Lust, wenn man sie aus Hunger zu sich nimmt. Sich an einen einfachen und nicht aufwendigen Lebensstil zu gewöhnen, fördert also die Gesundheit, macht den Menschen unverdrossen hinsichtlich der Grundbedürfnisse, stärkt uns, wenn wir uns ab und zu an luxuriösen Tafeln niederlassen, und nimmt uns die Furcht vor dem Schicksal.
In Epikurs Garten verkehrte keine Elite wie bei Platon. Jeder hatte Zugang zum Garten und zum epikureischen Denken.
War sicherlich auch ein harter Kern, der dort gelebt hat, eine Art Lebensgemeinschaft. Aber es gibt Überlieferungen, dass also bis zu 200 verschiedene Leute sich dort aufgehalten haben, dass die aus allen Schichten stammten, was auch durchaus angeeckt ist.
Angesichts dieses Werdens und Vergehens der Pflanzen, dieses Kreislaufs des Lebens, konnten die Besucher auch den Gleichmut dem Leben gegenüber lernen, die Ataraxia. Man weiß, ich bin geworden und ich werde vergehen, genauso wie die Pflanzen. Und vor allem muss ich mich vor dem Tod nicht fürchten.
In den nächsten Jahrhunderten wechselten die Philosophen aus den Gärten in die Akademien und Universitäten. Erst bei Jean-Jacques Rousseau im 18. Jahrhundert erhielt der Garten wieder besondere Bedeutung. Rousseau wird oft der Satz »Zurück zur Natur« zugeschrieben. Er ist in seinem Werk nicht zu finden, fasst seine Gedanken aber gut zusammen.
Der Naturzustand ist für ihn ein idealer ursprünglicher Zustand. Das Motiv ist, und das wird man auch bei späteren Betonungen oder Verteidigungen des Gartens wiederentdecken, eine Alternative aufzuzeigen, in seinem Fall zu einer für ihn degenerierten Gesellschaft.
Rousseau fand die Gesellschaft seiner Zeit dekadent. Die aufklärerische Vernunft war für ihn gescheitert, der Mensch egozentrisch und verlogen. Allerdings wollte er nicht zu einem naiven Naturzustand zurück.
Treffender ist es in diesem Zusammenhang davon zu sprechen, zurück zum Garten. Zum Garten eben als ein Miteinander von Mensch und Natur. Das ist der Garten als ein harmonischer Ort, sicher auch, wird man aus heutiger Sicht sagen, etwas romantisierend.
Rousseaus gesellschaftskritischer Roman »Julie oder die neue Heloise« erzählt von der unglücklichen Liebe eines adligen Mädchens zu einem bürgerlichen Hauslehrer. Das kann nicht gut gehen. Julie heiratet schließlich einen Adligen, trifft aber den Hauslehrer in ihrem schön gestalteten Garten. Er steht bei Rousseau für das Miteinander von Kultur und Natur, das die bloße Vernunft und Standesgrenzen überwindet.
Das führt vielleicht schon zum nächsten, dass der Garten für ihn ein Bildungsort war, wo man tugendhaftes Leben einüben konnte, wo man auch den Leib erzogen hat, für damalige Verhältnis innerhalb der Philosophie geradezu revolutionär.
Nach Rousseau taucht der Garten nur noch selten als philosophisches Thema auf. Vielleicht, weil sich viele Denker vor allem mit gesellschaftlichen Umwälzungen beschäftigten. Der Französischen Revolution, Industrialisierung und Kapitalismus und schließlich dem Faschismus. Andere konzentrierten sich auf Logik, Sprachphilosophie und Wissenschaftstheorie. Erst gegen Ende des 20. Jahrhunderts kehrte das Thema Garten auf die philosophische Agenda zurück. Matthias C. Müller.
Anfang der 70er Jahre war ja die Veröffentlichung des Club of Rome über die Grenzen des Wachstums.
Die Studie warnte vor katastrophalen globalen Auswirkungen, etwa durch Industrialisierung, Ausbeutung von Rohstoffen und Überbevölkerung.
Und spätestens auch dann mit der Bewegung der Grünen, also der Partei Die Grünen, war eigentlich dieses Thema wieder virulent in der aktuellen Philosophie. Ist es geblieben, auch wenn es nicht immer den prominenten Status einnimmt?
Er wird in verschiedener Hinsicht thematisiert, also in der Ökophilosophie oder in der Ästhetik, denken wir nur an die Gartenbaukunst, ja, auch in der Sozialphilosophie.
Ergänzt Thomas Schmaus.
Sei es auf der soziologischen Ebene, sei es, dass man eben die Erde selbst als eine Form von Garten interpretiert. Und wenn man die Erde als Garten sieht, dann ist offenbar, dass man sich um den Garten kümmern muss, ihn hegen und pflegen sollte.
In den 90er Jahren entwarf der Würzburger Professor Heinrich Rombach sogar eine Philosophie des Gartens.
Das ist einer der wenigen, der wirklich explizit dieses Thema herausgreift. Und dann als Modell nimmt für eine alternative Gesellschaft oder überhaupt für ein menschliches Miteinander. Also der Garten dient als Modell für eine andere oder bessere, gelungenere Gesellschaft.
Sein Aachener Kollege Dieter Wandschneider näherte sich dem Thema später aus anderer Sicht, in einer Metaphysik des Gartens. Ein gut angelegter Garten sei ein Kunstwerk, weil er Natur und Geist hortensisch, also gärtnernd, verbinde.
Hortensische Gestaltung holt die Natur herein in den Lebenskreis des Menschen und präsentiert sie ihm als sprießendes, geheimnisvolles Gedeihen, als die sich selbst immer neu gebärende, lebendige, leuchtende Natur. Um dies darzustellen, verwendet die Gartenkunst im Unterschied zu den schönen Künsten nicht Pigmente, Tonfrequenzen, Theaterkulissen, sondern lässt Lebendiges zu Lebendigem sprechen. Das Atmosphärische, das uns im Garten und Park umfängt, erfüllt, verzaubert, verweist uns geistig vielmehr auf etwas, das mehr ist als bloße Natur. Das Göttliche als die wesensmäßige Gemeinschaft von Geist und Natur.
Ich würde es vielleicht nicht ganz so metaphysisch aufladen, aber selbst wenn man jetzt mal nur auf die Erfahrungsebene schaut, dann wird man doch feststellen, dass man bei Gartenarbeit spirituelle Erfahrungen machen kann. Sei es, dass man also ganz im Hier und Jetzt ist, weil man fast meditativ arbeitet, oder dass man so etwas wie eine Verbundenheit mit dem Kosmos, in dem Fall einen Mikrokosmos, erfährt. Man ist Teil dieses Gartengeschehens. Das vermag einen sicher auch dann in den Makrokosmos zu reißen. Also dass der Garten religiös aufgeladen ist, kann man ja schon am Paradiesmythos, der sehr vielfältig ist und nicht nur aufs Christentum und Judentum beschränkt ist, ganz gut sehen.
. 2018 erschien das Buch Lob der Erde des koreanischen Philosophen Byung-Chul Han, der in Berlin lebt. Er erzählt, wie er als Antwort auf die hektische Digitalisierung einen Garten anlegt, weil er sich dort mit der Erde verbunden fühlt.
Die Zeit des Gartens ist die Zeit des anderen. Der Garten hat seine Eigenzeit, über die ich nicht verfügen kann. Jede Pflanze hat ihre Eigenzeit. Im Garten kreuzen sich viele Eigenzeiten. Herbstkrokusse und Frühlingskrokusse sehen sich ähnlich, aber sie haben ein ganz anderes Zeitgefühl. Der Garten macht eine intensive Zeiterfahrung möglich. Während meiner Arbeit im Garten bin ich zeitreich geworden.
Sich auf die langsamen Rhythmen des Gartens einzulassen, sieht auch Thomas Schmaus als Gewinn.
Das hat was mit Freiheit zu tun, aber in einer anderen Form, als wir das in einer technisierten und von Selbstoptimierung getriebenen Welt heute erleben. Insofern ist für mich ein Garten einer, wenn auch ein kleiner, ja, ich will es auch nicht zu sehr ins Utopische steigern, aber doch ein Ort, an dem man alternative Denk- und Handlungsspielräume geschenkt bekommt.
Epikur prägte den Spruch Carpe diem, der meist mit Nutze den Tag übersetzt wird.
Häufig wird der ja heute so interpretiert, dass es darum geht, den Tag zu nutzen, auszunutzen, das Beste rauszuholen. Das ist aber gerade nicht die Intention hinter diesem Spruch. Carpe heißt pflücke. Es geht also darum, den Tag zu pflücken. Und wenn man mit Garten vertraut ist, dann weiß man, dass man eben etwas dann pflückt, wenn es reif ist. Und das scheint mir doch ein wichtiger Punkt zu sein, dass man in Gärten eine Natur erlebt oder eine Umgebung erlebt, die man auch wachsen lassen muss, um ihr gerecht zu werden.
Damit sind wir noch einmal im Berliner Comeniusgarten. Die Mitarbeiter achten darauf, dass Besucher auf den Wegen bleiben, Wiesen und Beete nicht betreten und keine Früchte von Bäumen und Sträuchern pflücken. Doch es gibt Ausnahmen. Zu bestimmten Zeiten können Kinder mit ihren Eltern und Comenius-Mitarbeitern Obst ernten oder beim Mähen der Wiesen helfen. Auch dabei lernen sie, respektvoll mit der Natur umzugehen. Ein Paar aus dem Viertel besucht oft den Garten mit dem kleinen Sohn.
Das ist nochmal ein toller Aspekt, der uns Natur hier in die Stadt holt, dass man hier wirklich frisches Obst direkt vom Zweig ernten kann und essen kann, was ja eine Qualität ist, eine Qualität, die wir in der Stadt ja sonst nicht finden. Das ist genauso, wie wenn hier das hohe Gras gemäht wird und Heu entsteht und irgendwann Heuballen gemacht werden und so, oder man im Heu einfach spielen kann. Das ist einfach ein Stück Natur.
An einem Aprikosenbaum steht eine Leiter. Ein kleiner Junge steigt hinauf. Franziska Öhme erklärt ihm, dass er keine Zweige abbrechen und die orangefarbenen Früchte vorsichtig betasten soll, um zu erkennen, ob sie reif sind. Nur weiche, reife Aprikosen sollen gepflückt werden.
Ich glaube, die da, dein Kopf ist genau die. Die musst du.
Dein Bruder, okay.
Die ist weich.
Ja, perfekt, dann.
Die ist weich.
Ja, dann.
Kannst du runterkommen. Noch eine. Einen neuen Ort. Da kommst du noch an mehr ran.
Alles runter.
Die ist mit Maden gewesen.
Die ist kaputt.
So geht das Leben weiter im philosophischen Comeniusgarten. Mit Lernen, Forschen, Entspannen und Kontemplation.
Das Wesen des Gartens ist ja, dass er ein Phänomen ist, das niemals fertig ist.
Sagt der Philosoph Matthias C. Müller.
Gerade der gelungene Garten ist ein Garten, der ständige Beschäftigung bedarf. Andernfalls er eben verwildern würde oder seine Form verlieren würde. Und das Gleiche gilt eben auch für den Menschen und die menschliche Gesellschaft.